Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Hier ist Liane und ich habe eine zweite Stimme mitgebracht, die ich schon sehr lange kenne.
Ja, hallo. Hier ist Wiederholungsgästin Judith Seeb. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf und quasi dem Podcast heute nochmal meine Stimme und auch meine Expertise geben und leihen darf.
Genau, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben uns kennengelernt beruflich auf Station in der neurologischen Frühreha.
Genau, ist irgendwie schon fast so lange her wie die Hälfte unseres Lebens. Viele Erinnerungen verschwimmen, aber wir haben ja heute auch ein Thema genau dazu mitgebracht.
Genau, den Querschnitt besprechen wir.
Genau, die Querschnittslähmung.
Warum? Weil wir Ahnung davon haben und weil es examensrelevanter Stoff ist.
Genau, und ich würde mal sagen, weil es auch Patienten und ja auch Patientengeschichten sind, die einem irgendwie auch in Erinnerung bleiben oder geblieben sind. Also zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht. Aber mir geht es schon so, dass ich viele Patienten noch eigentlich nach den ganzen Jahren auch noch sehr lebhaft in Erinnerung habe.
Ja, wir hatten ja auch oft junge Männer, die dann eine Querschnittslähmung hatten.
Junge Männer?
Ja.
Ja, warum hatten wir denn junge Männer? Möchtest du erzählen, warum es vor allem junge Männer waren?
Damals war es so, dass der Libyen-Krieg war, sehr, sehr lange her. Und die haben Betreuung oder Gesundheitsbetreuung in Deutschland bekommen und hatten natürlich Schussverletzungen in den Rücken, ins Rückenmark. Dadurch waren es gehäuft sehr viele junge Soldaten, die dann mit Querschnittslähmungen bei uns in der Klinik lagen.
Genau, auch Sanitäter, die eben dann in den Krisengebieten auch eingesetzt wurden. Und wenn es darum geht, dass man im Krieg eben auch Sanitätsdienst leistet, kann man sich vorstellen, das ist nicht das, was man hier erlebt auf der Straße oder in den Städten, sondern das ist ein ganz anderes Niveau. Und auch da wurden viele verletzt, eben auch durch Schussverletzungen, aber auch durch Granat- und Bombensplitter oder eben auch durch Sturzverletzungen und haben dann eben leider eine Querschnittslähmung erworben. Und man muss ganz ehrlich sagen, was eigentlich am erschreckendsten waren, das waren wirklich noch sehr, sehr junge Männer, teilweise noch nicht mal volljährig, 17, 18, 19 Jahre alt, wo man ja eigentlich denkt, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich und dann ändert sich ja mit dieser Erkrankung aber auch wirklich das ganze Leben. Ja, das ist schon sehr einschneidend.
Das Fachwissen.
Und wir fangen natürlich wieder an mit dem klassischen Theoriewissen, weil unsere Berufserfahrung haben wir dazu jetzt schon gesagt, die ist zahlreich in unterschiedlichen Facetten. Und zwar die Definition sozusagen von der Querschnittslähmung ist, dass es eine zentrale Lähmung ist, die den peripheren Lähmungsanteil ausmacht durch eine Unterbrechung im Rückenmark. Dann kommt es ja immer darauf an, wo ist das Rückenmark unterbrochen? In der Wirbelsäule weiter unten im Lendenwirbelbereich oder im Brustwirbelbereich oder der Ruhequerschnitt wäre ja dann im Halswirbelbereich. Oft durch Unfälle verursacht und die Lähmungen können ganz unterschiedlich von der Schädigung sein und sind meistens auch sehr zentral. Dann kann es zu spastischen Nachschädigungen kommen, dass die Nerven immer in Spastiken ausmünden. Und die Schädigung der Pyramidenbahnen ist dann hier am vorwiegendsten. Und wir haben halt da auch unterschiedliche Zerstörungen der motorischen peripheren Reize und somit eine schlaffe Lähmung oft mit Ausfall der Reflexe.
Zu den Ursachen kann man jetzt eben halt sagen, meistens sind das halt Unfälle, Stürze aus Höhen. Was auch so ganz klassisch ist, sind so die Badeunfälle, wo dann Menschen meinen, sie müssten von irgendwelchen Brücken springen. Was vereinzelt es aber auch gibt, sind eben auch Querschnittssymptome durch Tumore, die aufs Rückenmark drücken. Und sowas kann eben auch teilweise passieren nach Wirbelsäulenoperationen, wenn sich Narbengewebe bildet.
In der Diagnostik reden wir hier natürlich von den bildgebenden Verfahren, weil nur die könnten dann auch sagen, ist der Rückenmark verletzt und in welcher Form und welcher Höhe und ist der Rückenmark komplett oder inkomplett verletzt. Also die Magnetresonanztomographie, MRT oder Computertomographie, das CT, um dann hier den Ort und die Schwere der Rückenmarksverletzung überhaupt festzulegen. Ansonsten ist in der Erstdiagnostik natürlich immer, dass neurologische Untersuchungen mit Reflextests passieren, meistens sogar schon vor Ort von den Sanitätern.
Ja, und dann erfolgt natürlich, wenn klar ist, das ist eine Form des Querschnitts, erfolgt natürlich die Therapie. Da muss man jetzt natürlich so ein bisschen abgrenzen. Liane und ich, wir haben ja nachher in einer rehabilitativen Therapie gearbeitet. Das heißt, die Patienten waren schon stabilisiert, hatten keine akuten äußerlichen Verletzungen mehr. Es wurde auch niemand mehr beatmet oder war beatmungspflichtig oder Atmung musste unterstützt werden. Und da muss man ganz klar abgrenzen. Es gibt natürlich zum einen die Akuttherapie, die sich da auch nach dem Bild richtet, wie stark der Patient betroffen ist. Das kann dann eben auch bis hin zur intensivpflichtigen Therapie gehen mit Beatmung und so weiter und so fort. Und schließt sich dann eben an mit der rehabilitativen Therapie, wo es eben darum geht, den Patienten auch wieder fit für sein zukünftiges Leben zu machen.
Und da haben wir ja wirklich keine Therapie, die das wieder heilt. So, man kann das jetzt nicht einfach rückgängig machen, wie bei manch anderen Krankheiten, wo man dann eine Behandlungsmethode hat, die dann sagt, man ist danach wieder gesund. Das geht hier natürlich nicht. Wir haben immer eine Kombination sozusagen aus psychologischer Betreuung, sozialer Unterstützung, sowie dass man mit allen Therapieberufen zusammenarbeitet, dass die Patienten mit diesem Zustand lernen zu leben.
Und ganz, ganz stark im Fokus steht natürlich auch, dass die Muskelfunktion der nicht beteiligten Strukturen gefördert werden und erhalten bleiben. Das heißt, der Patient, der natürlich jetzt wahrscheinlich nicht wieder laufen können wird, braucht natürlich eine sehr, sehr gute Muskelfunktion der Arme. Die Lendenwirbelsäule muss gestärkt werden und aufgebaut werden. Und man möchte natürlich auch vermeiden, dass die Patienten Kontrakturen entwickeln. Das heißt, auch da muss auf jeden Fall tätig geworden werden. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das ist natürlich auch gerade für junge Menschen ganz wichtig, ist das Thema Kontinenz und Inkontinenz, wie der Patient dann künftig eben auch damit umgeht.
Es gibt unterschiedliche Grade einer Querschnittslähmung nach ASIA Impairment Scale. Die geht von A bis E. A ist komplett sozusagen keine sensible und motorische Funktion. Dann haben wir B, man hat eine Sensibilität, also inkomplett der Querschnitt. Man kann sensibel noch Schmerzen oder Kälte-Wärme merken. Man hat vielleicht auch eine Überempfindlichkeit. Dann haben wir C, das ist motorisch inkomplett. Hier kann man sensibel und motorische Funktion noch haben, also auch eine minimale Muskelkraft haben. Und auch die Muskeln noch minimal ansteuern. Es reicht für eine ganz kleine Alltagsfunktion, keine große, also eine ganz kleine Alltagsfunktion. Der Motorik ist noch vorhanden und D ist dann halt schon Sensibilität und Motorik ist weitgehend vorhanden. Man hat so partiell kleinere Sensibilitäts- oder Motorikausfälle, wie dass man die Zehen nicht spreizen kann oder die Füße nicht heben und senken kann. Also kleinere Ausfallerscheinungen und E ist halt völlig normal, so wie wir sind. Wir können alle benutzen und haben eine normale Sensibilisierung oder sensible Nerven, die alle spüren und haben eine normale motorische Funktion. Das ist dann E.
Das Fallbeispiel.
Und wir haben natürlich einen Fall mitgebracht, wieder sehr schön.
Ja, sehr schön.
Und haben dazu auch Bilder entsprechend. Willst du die Bilder beschreiben?
Ja, sehr gerne. Ja, was sieht man auf den Bildern? Also zum einen haben wir hier ein Bild, wo wir eine Dame sehen, die im Rollstuhl sitzt und einen sehr, sehr schönen Blick aus dem Fenster genießt. Die hat vor sich einen Laptop, den sie selbst steuert. Ja, und auf den anderen Bildern sieht man zum einen einen jungen Herrn, den sieht man leider nur von hinten, der sitzt in einem Rollstuhl, der sieht auch aus, als ob der schon sehr auf ihn angepasst ist. Das ist ja auch was sehr wichtig ist, dass die Patienten wirklich einen Rollstuhl bekommen, der dann auch wirklich zu ihnen passt und auch zu ihrer Aktivität passt. Und im weiteren Bild sieht man dann einen Patienten auch im Rollstuhl sitzen, der gerade eine Untersuchung bekommt, wahrscheinlich von seinem Hausarzt oder Neurologen, wo es wahrscheinlich auch nochmal um sensorische Tests geht. Genau.
Wunderbar. Also beide Bilder, die den Mann betreffen, sind dann auch passend zu unserem Fallbeispiel, wieder von künstlicher Intelligenz generiert. Die Dame mit dem Laptop ist dann ein Coverbild, was ihr später sowieso auch seht, wenn ihr den Podcast hört. Und die Fotos, die generiert wurden von der künstlichen Intelligenz, stellen ja wirklich einen jungen Mann, wie alt würdest du den schätzen, da?
Also maximal 30.
Gut, dann werden wir auch gleich die Geschichte dazu hören. Und die wunderbare Stimme liest es vor.
Ja, an der Stelle wollte ich noch einen Gedanken loswerden, der mir jetzt eben, als du die einzelnen Einteilungen der Asia Impairment Scale vorgelesen hast, nochmal teilen. Ich glaube, das ist nachher auch ganz, ganz wichtig für die Betroffenen, dass ihnen wirklich klar gemacht wird, bin ich jetzt ein Patient, der einen kompletten Querschnitt hat, oder bin ich ein Patient, der noch eine bestimmte Form der Sensibilität oder Motorik hat, weil da steht und fällt ja nachher auch die Therapie mit. Wenn klar ist, ich habe noch eine bestimmte Motorik, also ich habe vielleicht die Möglichkeit zu stehen oder sogar mit Hilfsmitteln zu gehen, das ist gerade für Junge, also nicht nur für Junge, das ist für jeden Menschen wichtig, denn das hat ja was mit seiner zukünftigen Lebensgestaltung zu tun. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, die Patienten da auch ganz, ganz früh abzuholen. Siehst du das genauso?
Na, absolut, weil der auch die Motivation fördert oder das richtige Verarbeiten des Krankheitsbildes und sich um mit seiner Situation bewusst zu werden. Na, dann hören wir mal, was der junge Mann auf den Fotos hat.
Ja. Der 35-jährige Moritz Hase ist gemeinsam im Urlaub mit seiner Freundin Natascha, als sich sein Leben von einem auf den anderen Tag radikal verändert. Bei einer Quadfahrt verliert Moritz die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzt. Schwer verletzt kommt er auf die neurologische Station ins Krankenhaus. Die medizinische Diagnose lautet inkompletter Querschnitt mit Parese der unteren Extremitäten und Beckenorgane. Nach dem 10-wöchigen Krankenhausaufenthalt erfolgt die Überleitung in eine Rehabilitationseinrichtung. Am ersten Tag der Reha werden mit Moritz Ziele für diese Therapie avisiert. Moritz wünscht sich am meisten, dass er eine kontrollierte Ausscheidung hat. Im Moment trägt er einen transurethralen Blasenkatheter und für die Stuhlausscheidung bekommt er alle 2 Tage einen Laktans, wobei dennoch manchmal zusätzliche Hilfsmittel notwendig sind, um die Stuhlausscheidung zu fördern. Während seines Reha-Aufenthaltes, der täglich mit 2 sehr anstrengenden Therapien gefüllt ist, lernt Moritz den 57-jährigen Karl Ludwig kennen. Herr Ludwig hatte vor 2 Wochen einen Apoplex. Bei Herrn Ludwig soll die Hemiplegie der rechten Körperhälfte sowie die Faszialparese therapiert werden. Aufgrund dieser Folgen des Schlaganfalles ist er sehr verunsichert und zum Teil auch resigniert. Da beide Patienten oftmals an Therapien gemeinsam teilnehmen, freunden sie sich recht bald an. Mit der Zeit werden die Gespräche immer intensiver und Moritz erzählt von seiner bisherigen Tätigkeit als selbstständiger Maler und seiner Freundin Natascha, die aber seit seinem Rehabilitationsbeginn noch nicht zu Besuch war. Herr Ludwig spricht gern über seine Frau und die beiden Töchter und seine Tätigkeit als Geschäftsführer von mehreren Kopierläden. Die Rehabilitation ist für beide Patienten der Anfang eines neuen Lebens, welches viele Fragen bereithält. Zum Teil versuchen sie, diese untereinander zu beantworten bzw. holen sie sich Rat. Dazu steht ihnen jederzeit ein Mitglied des interprofessionellen Reha-Teams zur Verfügung. Das Team der Rehabilitationseinrichtung gestaltet einen optimierten Behandlungs- und Pflegeplan in regelmäßig stattfindenden interdisziplinären Fallbesprechungen, um die gesetzten Ziele der Patienten zu erreichen. Die Rehabilitation zur Behandlung der Querschnittslähmung von Moritz Hase ist beendet und er ist wieder in seinem häuslichen Umfeld, welches schon fast vollständig barrierefrei angepasst wurde. Hilfe bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten bekommt Moritz von seinen Eltern und Freunden. Seine körperliche Funktionalität konnte in der Rehabilitationseinrichtung so weit wiederhergestellt werden, dass er sich in seiner Wohnung mit Hilfe des Rollstuhls und den Unterarmstützen selbstständig bewegen kann. Leider war es nicht möglich, die physiologische Ausscheidung zu reaktivieren, sodass Moritz sich mehrmals täglich katheterisieren muss. Bei den Stuhlausscheidungen alle 2 Tage hilft das Pflegepersonal eines ambulanten Pflegedienstes. In Kürze soll eine berufliche Umschulung erfolgen, für die Moritz allerdings noch ein paar Anträge bearbeiten muss. Herr Moritz und Herr Ludwig haben leider keinen Kontakt mehr. Herr Ludwig hat eine Woche vor Entlassung aus der Reha-Einrichtung einen Reh-Infarkt bekommen und wurde auf die Stroke Unit des nächstgelegenen Krankenhauses gebracht. Als Frau Ludwig die Sachen ihres Mannes aus der Reha abgeholt hat, sprach sie noch eine Weile mit Moritz. Frau Ludwig erzählte, dass der Schlaganfall dieses Mal viel schädigender war. Die Ärzte gehen davon aus, dass Karl seine Fähigkeit zu sprechen irreversibel verloren hat und zudem noch der linke Arm gelähmt ist. Frau Ludwig war tief betrübt und wusste nicht so recht, wie es mit ihrem Mann weitergehen soll. Sie muss sich entscheiden, wie die zukünftige Versorgung ihres Mannes sichergestellt werden kann.
Danke fürs Vorlesen. Ein Fall aus dem Lehrplan Sachsen-Anhalt, minimal angepasst, also aus den Lehrplänen, die man auch einsehen kann, so dass man hier auch weiß, sie ist aus dem MISA-Projekt, wird also quasi in der generalistischen Pflegeausbildung in Sachsen benutzt. Wir haben ja auch teilweise mittlerweile auch ein paar Anpassungen. Nicht alle nutzen den Rahmenlehrplan 1:1, sondern haben ja immer so auch dann je nach Bundesland unterschiedliche Lehrpläne, die dann wieder nach Schule ein bisschen modifiziert werden und so. Und da ist der Herr also auch ein Lehrplaninhalt und auch ein Prüfungsfall. Sehr realistisch.
Absolut. Also ich glaube, er spiegelt schon sehr gut wider, welche Gedanken oder welche Schwerpunkte der Patient da auch sieht, also auch vor sich sieht und welche Herausforderungen.
Die Analyse.
Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Fallbeispiel, woran man auch sehr, sehr gut die Kompetenzbereiche durchspielen kann.
Ja, und das ist auch typisch, wirklich, also für unsere Arbeit auch in der Reha-Klinik. Da liegen ja Apoplex-Patienten mit MS-Patienten, mit Querschnittspatienten zusammen, je nach Bett so oder je nach Zimmer, so dass man ja nicht eine Station nur mit Querschnittslähmungen hat oder nur eine Station mit Schlaganfallpatienten. Selbst auf einer Stroke Unit liegen ja nicht nur Schlaganfallpatienten, nein, sondern auch andere neurologische Erkrankungen oder Höhenblutung oder ähnliches. Und auch, was ich auch wirklich sehr schmunzeln musste, wir hatten ja auch immer Therapiesitzungen und haben ja auch Therapieziele festgelegt, die war ja mal freitags um 1, wo wir mit allen zusammen immer Therapiesitzungen gemacht haben.
Siehst du, daran kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Also 13 Uhr freitags. Daran kann ich mir, aber ich weiß, wir hatten auf jeden Fall Sitzungen im interdisziplinären Team, was ja auch gerade in diesen Bereichen sehr einmalig ist. Ich muss sagen, ich habe das in der Art dann noch kennengelernt auf der Psychiatrie, wo man ja auch sehr interdisziplinär arbeitet und da sehr großen Wert darauf legt, dass wirklich alle Berufsgruppen mit all ihren Kompetenzen und auch so diesen unterschiedlichen Fokus, den jeder so legt, auch zusammenkommen. Kenne ich aus der, sagen wir mal so, allgemein Stationsarbeit, Chirurgie, Innere, kenne ich das zum Beispiel aus der Vergangenheit nicht.
Ich auch nicht. Wir haben noch ein paar Fachbegriffe. Also er hat ja einen inkompletten, was wir vorher ja schon gesagt haben. Hier steht im Fall nicht drin, ob es nur ein sensorischer oder nur motorischer oder wie inwiefern seine Funktion ist, ob er jetzt quasi B, C oder D ist von der Skala-Einteilung. Ich würde aber sagen, der muss schon sensorisch und motorisch irgendwie Funktionen haben, sonst könnte er nicht mit Unterarm-G-Stützen am Ende laufen. Aber die Sensorik scheint ein bisschen doller betroffen zu sein, weil sonst wäre er nämlich kontinent.
Ja, also wahrscheinlich wäre er zumindest nicht vollständig Stuhl- und Urininkontinent.
Also und dann hatten wir noch den vielleicht Einfachbegriff, den man nicht kennen könnte, ist der transurethrale Blasenkatheter. Ist ja eigentlich der Dauerkatheter, ja, der einfach durch den Ureter, also durch die Harnröhre geschoben wird. Das ist so der klassische Katheter, den man auch so kennt, der eingeführt wird, um dann Urin abzulassen. Man kann dann auch noch durch die Bauchdecke von oben einen Katheter legen. Aber er hat ja offensichtlich das Einmalkatheter dann gelernt.
Genau, das ist auch was, was ganz wichtig ist und ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Rehabilitationsphase bei diesen Patienten, dass die wirklich sensibilisiert werden, regelmäßig das Kathetern selbstständig durchzuführen und auch ganz wichtig, das auch steril zu machen. Denn man kann sich vorstellen, die Patienten, die sich jetzt mehrmals täglich da versorgen müssen, da ist natürlich die Gefahr eines Harnwegsinfektes, die ist natürlich sehr groß. Und da die Patienten ja dann wiederum in ihrer Sensorik nicht das Gefühl haben, dass es zum Beispiel einen Schmerz gibt, merken die ja dann auch die Infektion erst sehr, sehr spät. Und deswegen werden die da wirklich schon sehr, sehr früh sensibilisiert und auch trainiert. Stimmt's?
Stimmt, natürlich.
Tatortpflege, der Podcast, wurde gegründet, damit Schülerinnen und Schüler in der Pflegefachkraftausbildung damit lernen können. Hört den Podcast an, sucht das Skript bei Instagram raus, folgt uns bei Instagram. Wie findet ihr uns auf Instagram? Tatortpflege-Podcast, alles kleingeschrieben. Ich wiederhole, Tatortpflege-Podcast. Also folgt uns bei Instagram und nutzt die Skripte, um mitzulesen, während ihr anhört. Lest dann mit, schreibt mit während des Podcasts. So könnt ihr gut für die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen lernen. Wir benutzen immer Fallbeispiele, die sind alle sehr ähnlich zu all dem, was im Examen deutschlandweit rankommen kann. Man kann also Podcast hören und nebenbei lernen, den Podcast in der Bahn hören oder beim Geschirrspüler ausräumen. Tolle Sache, oder?
Die Kompetenzbereiche.
Kompetenzbereich 1 sind ja der Pflegeprozess und die Pflegediagnosen, die Pflegesituationen zu planen, zu steuern und zu evaluieren. Und hier in der Informationssammlung haben wir immer den Bartel-Index und das Aufnahmegespräch. Und der ist ja frisch in der Reha-Klinik und da hätten wir jede Menge Pflegeprobleme, die wir finden können. Welche denn zum Beispiel?
Er hat auf jeden Fall ein Selbstversorgungsdefizit. Ja, also in dem Moment, wo er jetzt die Lähmung frisch erworben hat, ist er ja nicht in der Lage, sich selbst ständig komplett zu versorgen.
Also er kann sich nicht an- und ausziehen und er braucht Hilfe.
Bei der Körperpflege?
Genau.
Auch beim Anziehen?
Und er hat ein Mobilitätsdefizit, weil er kann ja plötzlich nicht mehr laufen. Er muss ja dann Transfertraining zum Beispiel bekommen.
Genau. Dazu kommt dann eben das, was wir schon angesprochen hatten mit der Kontinenz. Er hat zum einen das Risiko der Obstipation und zum anderen natürlich auch eine Entleerungsstörung, denn das geht ja nun wirklich nicht mehr von alleine. Er hat die Inkontinenz und
Schmerzen natürlich. Also oft haben die ja gerade er, der so einen Inkompletten hat, können die Schmerzen ja empfinden oder Missempfindungen haben oder Kribbeln haben. Meistens haben die wirklich auch manchmal sogar so eine Art Phantomschmerz.
Ja, so Sensibilitätsstörungen, ne? Kribbeln, Neuropathien.
Bisschen zu Spastiken, dass das am Anfang alles verkrampfter ist und so. Und er hat ein erhöhtes Dekubitusrisiko.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon einfach durch den Punkt, ne, die Lagerung, also die Mobilität, ist stark eingeschränkt, aber auch das Gefühl, ja, also Gefühl darf man immer nicht vergessen, wenn nicht das Gefühl da ist von, oh, jetzt wird's unangenehm, dann kommt auch nicht der Impuls, ich drehe mich jetzt mal irgendwie um oder verändere meine Position.
Und ein Dekubitusrisiko hatten wir schon gesagt, also Kontrakturrisiko haben wir
genau.
Ja auch noch.
In den unteren Extremitäten.
Wir hatten hier sehr viele Risikos, ihr könnt ja mal Sturzrisiko sagen, ihr könnt mal Thromboserisiko sagen und so weiter, genau. Also sehr viele potenzielle Probleme. Also auch deshalb oft ein Prüfungsfall, wenn man wirklich viele Pflegeprobleme findet und da auch viele Pflegemaßnahmen ableiten kann. Und deshalb könnten wir auch schon übergehen, was wir dann so alle tun würden im Kompetenzbereich 2, nämlich der Kommunikation und Beratung.
Ja, ganz vorne weg ist natürlich immer, dass ich dem Patienten einen Ausblick gebe. Das heißt, ich sage ihm, welche Hilfsmittel wären für ihn relevant. Und natürlich dann, wenn er die Hilfsmittel hat, er soll ja damit umgehen, dass er auch lernt, mit diesen Hilfsmitteln umzugehen. Zum Beispiel Rollstuhl.
Genau. Und wir haben ja hier gehört, er hat auch mit Unterarm-Gehstützen gelernt. Also dann werden die häufig ja auch mit einem hohen Gehbock angefangen zu trainieren oder die fangen an zu trainieren auf dem Laufband, wo die eingespannt werden, so in komplette Gurte, wie man das auch kennt, fast schon vom Bungee-Jumping, dass die dann die ersten motorischen Übungen machen können und dann sind die ja komplett sicher, weil die überall angeschnallt werden.
Genau, natürlich auch viele Hilfsmittel, die gerade auch das Dekubitus-Risiko senken. Das müssen die auch alles kennen, die müssen wissen, wie das eingesetzt wird und wie wichtig das ist, einfach um darauf auch ein eigenes Augenmerk zu haben.
Da fängt an schon auch mit dem Verbandschuh, das, weil die Füße sind ja dann, haben ja vielleicht nicht so viel Gefühl, dass die Schuhe nicht zu eng, sondern eher lieber zu groß sein sollten, dass da kein Fersendekubitus entsteht und auch Greifhilfsmittel. Du hast ja dann auch jede Menge Sachen, die du benutzen kannst zum Knöpfen und zum Greifen.
Es geht ja um Selbstständigkeit.
Genau.
Genau.
Und wir haben ja halt, seine Wohnung wurde schon umgebaut, also gab es ja auch eine Wohnungsumfeldbegutachtung und eine Wohnungsumfeldberatung.
Ja, wie wird das so aussehen? Also so allgemein, wie wirst du dir so eine Wohnung vorstellen mit einem, für einen Patienten oder für einen Menschen, der zu Hause mit dem Rollstuhl mobil ist?
Naja, barrierefrei bzw. behindertengerecht, also breite Türen, dass man mit dem Rollstuhl durchkommt, ebenerdige Bad mit ebenerdiger Dusche, mit einem Duschstuhl mit überall Haltegriffen an der Toilette, neben der Toilette, Haltegriffe in der Dusche, wo die sich hochziehen können bis zum Stehen, Haltegriffe im Flur, dass die sich da festhalten können, auch immer überall Sitzgelegenheiten, sobald er nicht mehr laufen oder stehen kann, dass er ziemlich schnell an irgendeinen Stuhl kommt, um sich wieder zwischendrin hinzusetzen. Rollstuhlgerechte Küche, ja, die besser mit dem Rollstuhl kochen kann, da muss man dann entsprechend ja auch unten unter der Arbeitsplatte auch immer Platz lassen, dass die bis reinfahren können. Ist dann kein Platz für Schränke, sondern nur Platz für eine Arbeitsplatte und ein Serrankochfeld zum Beispiel. Also jede Menge Sachen.
Ja, genau, genau. Sehr gut. Als nächstes wäre natürlich, das haben wir ja schon erwähnt, ne, die Beratung zur Inkontinenz. Wie geht der Patient mit dem sterilen, mehrmals täglichen Einmalkathetern um? Und auch, wie ist es mit dem regelmäßigen Abführen? Weil da haben schon viele Patienten auch Problematiken, dass es zur Obstipation kommt. Ich kann mich noch erinnern, dass viele Patienten nachher quasi so trainiert waren, also der Darm war so trainiert, dass man wirklich fast sagen konnte, alle 2 Tage zum Beispiel, alle 2 Tage. Und da haben die Patienten auch sehr drauf geachtet, dass wirklich, also heute ist wieder Tag Nummer 2 und ich weiß, heute ist es soweit.
Genau, da gab es dann noch eine richtige Morgenroutine. Ja. Dass halt vor der Körperpflege eigentlich der Laxant gegeben wird, dann macht man die Körperpflege und so weiter und zieht so einen Teil an und dann wurde erstmal eine ganze Weile auf Toilette gesessen, so eine halbe Stunde durchaus. Und erst wenn wirklich das alles vernünftig erledigt war, wurde komplett angezogen und gegessen. Und das hat dann immer länger gedauert, weil das war dann halt alle 2 Tage eine längere Morgenroutine, dass das auch alles routiniert abläuft.
Und kannst du dich noch erinnern, auch an ein, finde ich, viel zu wenig eingesetztes, aber eigentlich ein sehr gutes Hilfsmittel, diese Analtampons,
ja,
die eingesetzt wurden, wenn sich der Darm manchmal vielleicht auch nicht so trainieren ließ oder die Patienten später auch wieder berufstätig sein wollten, dann gibt es diese Analtampons, die werden in den Analbereich eingeführt und dann sind die da quasi auch safe. Und das fand ich auch so ein beruhigendes Hilfsmittel für den Patienten. Also
genau,
unglaublich wertvoll.
Auch Einmalkatheter finde ich sehr spannend, weil so machen häufiger ja Frauen, weil das da unkomplizierter und nicht so eine lange Harnröhre hat und so. Und Männer ist ja immer, man hat ja 2 Knicks in der Harnröhre und ist ein bisschen komplizierter. Und häufig greifen Männer ja dann eher auf ein Urinalkondom zurück. So, dass dann auch der Beutel verlängert wird und dann unter der Hose verschwindet und so. So dass ich jetzt auch staune, dass, also, das ist schon eher seltener vollkommen, oder? Dass wir Männer trainiert haben aufs Einmalkathetern.
Ach, unterschiedlich. Also, bei den sehr jungen Männern haben wir das schon gefördert. Alle 3 bis 4 Stunden.
Ja.
Auch nachts. Wir haben die auch nachts geweckt.
Und genau. Und das ist ja auch, wenn die dann unterwegs sind, ja, mal irgendwie in der Stadt, das haben die auch gemacht, durchaus,
ja,
und sind dann nachts von der Disco wiedergekommen.
Und auch da gibt es ganz tolle, fertige Systeme. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass man dann da irgendwie mit so einem Riesenbeutel an Equipment da irgendwie loszieht, sondern das sind ganz kleine, praktische Systeme, die sich so irgendwie in jede Handtasche stecken lassen. Also auch da muss man sagen, haben die Versorger sich auch schon viel Gutes überlegt.
Genau, und dann gehen die immer auf irgendwelche Behindertentoiletten, die ja fast überall in öffentlichen Gebäuden oder Konzerthallen oder überall sind und haben sich dann mit ihrem Rollstuhl bereit gemacht und haben die diese kleine Mini-Paket ausgepackt und haben sich dann katheterisiert, sodass sie das ja auch unterwegs jederzeit,
ja,
machen können.
Super, wirklich super.
Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Da haben wir ja zahlreiche Berufsgruppen, mit,
ja,
denen wir zusammengearbeitet,
ja,
haben.
Also wir haben ja eben schon gesagt, ne, dass wir das ja auch sehr spannend fanden, die vielen Berufsgruppen, die da zusammenkommen. Man kann jetzt hier nochmal nennen die Ergotherapeuten, natürlich auch ganz groß die Physiotherapie, Sporttherapeuten. Das geht ja auch darum, Muskulatur, die jetzt nicht betroffen ist, auch besonders zu fördern, um eben auch einfach die Kraft zu geben, da irgendwie längere Strecken mit einem Rollstuhl zum Beispiel zurückzulegen oder auch mit Gehstützen zu laufen. die Neurologen und Neurophysiologen und
Psychologen zum Beispiel.
Sozialarbeiter,
genau.
Die das dann auch alles also erklären und anregen, wie zum Beispiel zu Hause sich auch alles dann gestalten kann und gestalten soll.
Grundsätzlich ist ja in dem Kompetenzbereich auch die Therapie und Diagnostik, weil wir da ja auch unterstützen können, den MedizinerInnen. Die hatten wir ja im Vorfeld schon gesagt, wenn ich skippe mal zurück. Aber auch die Behandlungswege, und die haben wir ja eindeutig, Dauerkatheter, was ist das, wie legt man den? Den mussten wir auch regelmäßig wechseln.
Ja, ja. Alle 7 oder alle 21 Tage?
Genau, je nach Hersteller, ob es Silikon- oder Latexkatheter ist. Und dann das Einmalkatheterismus, wie macht man das, wie leitet man da ein? Und so wie die Laxanzgabe. Und was ist ein Laxanz? Als Medikament, das wäre jetzt auch hier so in der Behandlungspflege nochmal wichtig. Was ist ein Laxanz?
Ein Laxanz ist ein Zöpfchen. Also ja. Von der Applikationsform her würde man sagen, es ist ein Zöpfchen, welches dann in den Analbereich eingeführt wird und welches dann eben dafür sorgt, dass der Stuhlgang an sich weicher und gleitfähiger wird.
Dauert so 20 Minuten, bis es wirkt. Deswegen haben wir das immer vor der Körperpflege schon gemacht. Schneller ist natürlich auch mit Mikroklist. Das würde ich dann wirklich die Körperpflege erst machen und dann mit Mikroklist geben, weil das wirkt in der Regel innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Da muss es dann auch schnell auf Toilette gehen. Da kann ich nicht noch mitten bei sein.
Wobei man aber auch sagen muss, der Patient mit dem Querschnitt, der hat natürlich auch nicht die Möglichkeit, diese Abführmittel lange zu halten. Ja, also alles, was man eben quasi in den Analbereich einführt, wird natürlich auch nicht unbedingt immer gut gehalten. Und ja, man sollte da schon auch vorsichtig sein, wo man steht.
Und dann haben wir schon den Kompetenzbereich 4, nämlich das Recht. Und da haben wir ja auch wirklich jede Menge. Und zwar haben wir unter anderem die Rehabilitation und Teilhabe, ganz, ganz wichtig, nämlich das SGB 9. Ja, wo man den Antrag zum Schwerbehindertenausweis macht und einen Anspruch auf den Grad der Behinderung hat, eindeutig bei einer Querschnittslähmung. Und hier, wenn man über 50% des Körpers ausgefallen ist, haben wir ja, egal ob es inkomplett oder komplett ist. Der Wohnsitz muss in Deutschland sein. Der Antrag erfolgt mit einem Dreizeiler in der Regel erstmal formlos. Dann kriegt man das entsprechende Antragsformular mit tausenden von Seiten und Angaben mit Sozialnummer und so weiter zugeschickt, was man dann ausfüllen muss. Dann wird das geprüft. Dann kann auch man noch mal zum Amtsarzt gehen müssen. Meistens wird das aber mit dem Arztbrief und den Röntgenbildern dann eh schon bestätigt, sodass man dann nicht mehr zum Amtsarzt gehen muss. Dann kann man darüber auch die Hilfsmittel und die Pflegehilfsmittel beantragen, was aber hier auch oft eher gemacht wird über das SGB 11, nämlich, dass man dann auch noch einen Pflegegrad beantragt.
Genau.
Er hat ja auch einen ambulanten Pflegedienst, also muss er ja auch einen Pflegegrad beantragt haben. Und im SGB 11 kann man dann auch den Wohnungsumbau beantragen. 4.000 Euro pro Jahr kriegt man da pro Einzelmaßnahme, um einzelne Sachen wie das Bad zum Beispiel umzubauen. Und das ist so, das sind die zwei Anträge, also Behindertengrad im SGB 9, Sozialgesetzbuch 9 und im Sozialgesetzbuch 11, die Pflegeversicherung mit dem Pflegegrad und der Wohnungsumbauanpassung.
Und beruflich gesehen, die Umschulungsmaßnahme, also wenn er jetzt beruflich sich da einfach neu orientieren muss, würde auch hier das SGB 9 nochmal greifen.
Wir haben natürlich auch das SGB 5 mit bei einer Krankenkasse, da kann ich ja auch ein Rezept für Hilfsmittel oder für Inkontinenzprodukte bekommen. Und gehe dann zum Sanitätshaus, sodass auch natürlich die Krankenkasse mit dabei ist, SGB 5, was ja dann auch die Reha quasi genehmigt, die Erstreha vom Akutkrankenhaus in die Reha. Und man dann halt auch die Hilfsmittel zum Beispiel auch über Provider bestellen kann. Die werden dann monatlich in Paketen schön nach Hause geliefert, sodass er das nicht jedes Mal einzeln kaufen muss, sondern da gibt es dann schon, wie bei HelloFresh, monatliche Pakete nach Hause mit Hilfsmitteln.
Nur halt kein Essen.
Ja, haben wir noch was an Gesetz vergessen? Hilfsmittelverordnung vielleicht noch? Ja, welche Hilfsmittel gibt's und?
Genau, aber ich glaube, das hatten wir gesagt.
Gut. Dann gehen wir in den wissenschaftlichen Bereich, Kompetenzbereich 5. Da haben wir die ganzen Pflegekonzepte, die wir benutzen. Kinästhetik, Bobart und basale Stimulation.
Mhm. Und wir haben natürlich viele Expertenstandards, also alles, was wir ja vorhin aufgezählt haben, ne, die Kubitusprophylaxe, das Schmerzmanagement, die Förderung der Kontinenz. aber natürlich, weil uns der Patient ja hoffentlich Gott sei Dank irgendwann auch verlässt und sein Leben wieder aufnimmt, auch das Entlassmanagement.
Ja, Sturz könnte man noch nennen. Ansonsten haben wir die Leitlinien, dann gibt es verschiedene. Die Leitlinie für Schmerzen bei Querschnittslähmung ist eine spezielle Leitlinie, die Schmerztherapie hier, weil wir haben ja Nervenschmerzen, ist eine S2-Leitlinie. Und dann haben wir die Neurotraumatologie zur Erkrankung von Wirbelsäulenerkrankungen, Nervenwurzelerkrankungen. Die hat die Entwicklungsstufe S1. Das sind so die Leitlinien, die wir hier angucken können. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Theorie, nämlich die psychosoziale Perspektive der Krise, das Krisenmodell nach Kolberg. Das hat verschiedene Stadien der traumatischen Krise, nämlich erstens Schock, zweitens die Reaktion, drittens die Bearbeitung und viertens die Neuorientierung. Ganz wichtig, weil die meistens ja durch Trauma und Unfälle einen Querschnitt bekommen. Und die Bearbeitung der Krise erfolgt halt auch durch inhaltliche, emotionale Arbeit. Das war, hat ja Judith so schön gesagt am Anfang, dass die wissen müssen, wie doll sie betroffen sind und welche Form sie haben und inwiefern sie bei der Therapie mitarbeiten können, um auch zu akzeptieren und zu bearbeiten. Und hier unser Moritz war ja dann schon in der Neuorientierung, weil er ja dann schon quasi fast in der Umschulungsmaßnahme war und seine Wohnung auch schon umgebaut war. Was mit der Freundin ist, steht nicht mehr drin, offensichtlich. Ach ja.
Wir hoffen einfach mal das Beste.
Genau, dass sie noch mit ihm zusammen in der umgebauten Wohnung ist. Und es gibt eine Neuorientierung und somit wäre der eigentlich so zwischen Phase 3 und 4, würde ich den jetzt einschätzen.
Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch kein linearer Prozess, wo man jetzt sagen kann, ne, an jedem Patienten zeigt sich immer genau der Prozess so und so und so. Ich denke, es gibt bei jedem bestimmte Phasen, die sind dann ausgeprägter. Vielleicht wird auch mal eine Phase übersprungen, so wie das ja häufig in diesen Modellen ist. Aber ich denke, ja, da würde ich ihn auch sehen.
Und wenn die gut psychosozial durch diese Krisen begleitet werden und auch sozialen Rückhalt haben, dann passieren keine Komplikationen. Ansonsten sagt dieses Krisenmodell auch, dass dann halt Zusatzerkrankungen, Risikoerkrankungen, Sucht und Depressionen entstehen können, wenn sie sich mit ihrer traumatischen Krise nicht auseinandersetzen. Da haben wir noch als Letztes in diesem Kompetenzbereich die Ethik, nämlich die ethische Perspektive hier auch der Autonomie und Fürsorge. Die haben ja einen großen Autonomieverlust am Anfang. Die müssen sie ja erstmal wieder erlangen. Durch die Querschnittslähmung sind sie erstmal völlig abhängig und müssen erstmal wieder unabhängig werden, um keine Verzweiflung zu bekommen und halt Kontrolle zu haben und wieder Autonomie zu bekommen. So, das haben wir immer als Erstes erstmal Transfertraining gemacht, dass sie eine Kleinigkeit wieder haben, um dann schon das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt wieder ein bisschen was selbstständig.
Ja, also denen wirklich das Gefühl zurückgeben. Sie haben auch durchaus ein Mitspracherecht. Ja, also ich muss auch nicht immer nur zu allem sagen, oh ja, okay, sondern ich habe ein Mitspracherecht und darf zum Beispiel auch sagen, nein. Und ich darf auch gerne anregen, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache anders hätte. Aber es, also das ist das, was wir, glaube ich, beide gelernt haben, Patienten wirklich frühzeitig mit einzubeziehen, beraten, erklären und mobilisieren, um einfach zu zeigen, es geht ja auch vorwärts. Es geht langsam vorwärts und das ist schwer, aber es geht vorwärts.
Das Ende.
Wie lange lagen die bei uns im Durchschnitt mit einem Querschnitt?
Also die Kriegsversehrten, die lagen ja teilweise 9 Monate bei uns.
Ja, lang.
Die waren ja wirklich sehr lange. Ich glaube, das sind auch Fälle, die man jetzt nicht so unbedingt prädestinieren kann und auf die Allgemeinheit umschlagen kann, aber so 3 bis 6 Monate.
Ja,
so
der Durchschnitt.
Ja, war schon durchaus üblich.
Die Zusammenfassung.
Gut, ich glaube, wir haben es. Ich fasse mal zusammen. Also in der Informationssammlung haben wir sehr wichtige Sachen, nämlich immer Mobilitätsdefizit und Selbstversorgungsdefizit, um hier Dinge beizubringen. Wir müssen gucken, wie die Sensibilität ist mit der Kontinenz, also ob wir hier Stuhlinkontinenz oder Harninkontinenz haben und je nachdem gucken nach der Entleerungsstörung oder Verstopfung, Schmerzen und sämtliche Risikos wie die Kubituskontraktur, Thrombose und so weiter. In der Beratung haben wir alle mögliche Wohnfeld, Wohnumfeld, Hilfsmittel, Inkontinenz und Risikoaufklärung, Berufsgruppen, alle Therapieberufe, die man sich vorstellen kann, ja. Auch Kunsttherapie und so weiter. Eine Reha-Klinik hat ein riesen Repertoire von Therapeuten und Sozialarbeitern. Und in der Behandlungswege haben wir hier ja hauptsächlich alle ringsherum um die Verdauung, Laxanzgabe und Katheterismus und die Diagnostik und Therapie. Auch hier von dem Querschnitt und rechtlich haben wir halt das SGB 11, das SGB 9, das SGB 5 und die Hilfsmittelverordnung und haben in der Pflegewissenschaft auch sämtliche Expertenstandards, zwei verschiedene Leitlinien genannt zur Querschnittslähmung und zu Schmerzen bei Querschnittslähmung und haben gesagt, die Ethik ist wichtig mit der Autonomie und Fürsorge und haben quasi das Krisenmodell etwas genauer erörtert. Fertig ist der Lack.
Mission completed.
Yes. Ciao, Kakao.
Bis denn, Sven? Nee, keine Ahnung. Wir lassen es einfach. Wir bleiben hier fachlich.
Okay. Tatort Pflege.